Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Bundesbauministerin Klara Geiwitz. Die Brandenburger Politikerin ist zugleich eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD. Hallo, Frau Geiwitz.
Hallo.
Frau Geiwitz, es könnte so schön sein als Ministerin, wenn wir Journalisten nicht ständig auf dieser Zahl von 400.000 herumhacken würden. 400.000 neue Wohnungen hat sich die Koalition vorgenommen, eine Zahl, die Sie auch in diesem Jahr wieder verfehlen werden. Denken Sie sich manchmal, ohne diese 400.000 aus dem Koalitionsvertrag wäre es so viel angenehmer?
Naja, ganz ehrlich, hackende Journalisten sind ja nicht das größte Problem, sondern die Menschen, die eine Wohnung suchen und nicht finden. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob wir 400.000 oder eine andere Zahl in den Koalitionsvertrag geschrieben hätten. Die Vorgängerregierung hatte ja auch schon ein Bauziel, das waren damals 375.000, das wurde auch nicht erreicht. Und das zeigt, dass wir ein strukturelles Problem haben in Deutschland mit der Frage der Baukapazitäten und jetzt natürlich noch verschärfend hinzu durch den Zinssprung, einen aktuellen Schock. Bei vielen Projekten hat die Finanzierung nicht mehr geklappt. Das heißt, es waren auch zwei harte Jahre.
Jetzt gibt es gute Gründe, dass das Ganze nicht funktioniert. Trotzdem frage ich mich, ist es klug, dass die Politik Dinge verspricht, die sie ja selbst nicht realisieren kann, auch mit Blick so auf Politikverdrossenheit, dass man sagt den Politikern, naja, den brauche ich das ja gar nicht abzunehmen.
Also ganz klar ist, dass natürlich der Staat keine 400.000 Wohnungen baut. Wir haben ja gesagt, wir wollen 100.000 Wohnungen fördern. Das werden wir auch schaffen über die unterschiedlichen Programme, die wir haben. Ansonsten ist es natürlich notwendig, gerade bei so einer großen Volkswirtschaft, dass wir Bedarfsprognosen anstellen, dass wir uns anschauen, wie entwickelt sich die Bevölkerung, wie ist auch die regionale Verteilung. Wir haben ja auch große Teile Deutschlands, wo wir eher einen Wohnungsüberhang haben. Wir haben 1,9 Millionen Wohnungen, die leer stehen. Und insofern ist es natürlich auch sinnvoll, dass man Prognosen macht, dass man Berechnungen anstellt. Das hat zum Beispiel gezeigt, dass wir nicht nur eine Frage haben der Finanzierung, sondern gerade auch der Kapazität, weil in den letzten Jahren war die Finanzierung überhaupt gar kein Problem. Die Bauzinsen waren so niedrig. Es gab Bauanträge ohne Ende, aber es wurde trotzdem viel zu wenig gebaut. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns zum einen Ziel setzen, aber auch schauen, wie wir dieses Ziel erreichen, zum Beispiel durch eine Ausweitung der Kapazitäten, der Baukapazitäten insgesamt, damit der Bauüberhang, also die 800.000 schon geplanten und noch nicht gebauten Wohnungen, auch realisiert werden kann.
Jetzt habe ich mir für dieses Interview ein bisschen Verstärkung geholt. Ich habe mich unterhalten mit Menschen aus der Branche und gefragt, welche Fragen Sie an die Ministerin haben. Jetzt fange ich mal an mit Ingeborg Esser. Sie ist Hauptgeschäftsführerin vom Verband der Wohnungswirtschaft GdW.
Zum Ziel der Bundesregierung zählt ja, 100.000 Sozialwohnungen jährlich fertigzustellen. Im letzten Jahr sind jetzt gerade mal 23.000 Sozialwohnungen neu fertiggestellt worden, also noch nicht mal ein Viertel der anvisierten Zahl. Wie gedenkt die Bundesregierung, damit weiter umzugehen? Was ist die Strategie? Zumal, wenn man bedenkt, dass die Etats in den Ländern bereits jetzt ausgeschöpft sind.
Frau Geiwitz, was sagen Sie, Frau Esser?
Also zum einen, sozialer Wohnungsbau liegt in der Zuständigkeit der Länder. Der Bund gibt Milliarden, 18 Milliarden bis 2027. Und das hat dazu geführt, dass dieses System endlich wieder erweckt wurde aus dem Tiefschlaf, in dem es lag. In der Tat führt das dazu, dass die Länder auch ihre eigenen Mittel verstärkt haben. Die Woche wurde zum Beispiel bekannt, dass Nordrhein-Westfalen nochmal eine zusätzliche Milliarde ausgibt. Und im Koalitionsvertrag sprechen wir ja nicht nur von 100.000 Sozialwohnungen, sondern von 100.000 geförderten Wohnungen. Und neben den 18 Milliarden, die wir für den sozialen Wohnungsbau haben, haben wir natürlich auch unser Programm klimafreundlichen Neubau. Da wurde letztes Jahr 47.000 Wohnungen gefördert. Und wichtig ist, wir haben ja gerade gesprochen auch über den unterschiedlichen Markt. Es gibt natürlich auch Bundesländer, wo wir Sozialwohnungen eher dadurch herstellen, dass man bestehende Wohnungen saniert und nicht neu baut, weil man zum Beispiel einen Leerstand hat und durch diese Gelder dann auch nach Sanierung sehr preiswerte Wohnungen angeboten werden können.
Stichwort Sanierung. Es gibt viele Vorschriften, die die Sanierung von Häusern erschweren. Dabei wäre es ja eigentlich oft umweltfreundlicher, dass man ein Haus saniert, als es abzureißen und wieder neu zu bauen. Ist es denkbar, die strengen Bauvorschriften, die da für Neubauten gelten, bei Sanierungen einfach flexibler zu gestalten?
Ja, das eine, die Frage, wie kann man Umnutzung erleichtern? Häufig ist es so, dass wir natürlich Gebäude haben, die vorher einen anderen Zweck hatten. Also zum Beispiel jetzt ganz viele Büros, die leer stehen, oder aber auch gerade im ländlichen Bereich ehemalige Gebäude wie Schulen oder wie der große Gasthof, der nicht mehr genutzt werden. Da müssen wir teilweise über die Regeln des Baurechts eine Änderung vornehmen, die wir gerade vorbereiten, sodass man auch diese Umnutzung einfach vornehmen kann. Und das andere sind die reinen Umbauvorschriften. Da ist vieles auch Bauordnungsrecht, was mit den Ländern im intensiven Austausch, auch mit den Architekten, geschieht. Und ganz wichtig ist, dass wir auch bei der Änderung der Honorarordnung der Architekten, die wir gerade vorbereiten, nicht nur den Neubau honorieren, sondern auch gerade die intellektuelle Leistung des Umbaus, weil natürlich da auch ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt werden muss. Und wir haben noch eine zu starke Fokussierung einfach auf die Baumasse im Neubau. Und auch da können wir durch eine Änderung der Honorarordnung einen Anreiz setzen, dass es attraktiv wird, auch umzubauen.
Oft spielt das Thema Klimaschutz auch eine Rolle. Also die Fragen, die Vorgaben, die da sind. Jetzt hat sich ja die Ampel mit dem Heizungsgesetz so ein bisschen die Finger verbrannt. Sie setzen jetzt erstmal auf die kommunale Wärmeplanung, unter anderem auch auf den Ausbau von Fernwärme. Nun mussten gerade die Nutzer von Fernwärme in den letzten Jahren deutliche Preissprünge verkraften. Und die Monopolkommission warnt jetzt, wenn Kunden nicht mehr die Möglichkeit haben, auf Gas oder Öl auszuweichen, dann langen die Anbieter womöglich noch stärker zu. Wie wollen Sie das verhindern?
Ja, das große Thema Transparenz bei der Preisgestaltung ist aus meiner Sicht notwendig, weil ansonsten die Akzeptanz, wie Sie gesagt haben, leidet. Und ich weiß, dass im Haus von Robert Habeck, der dafür ja zuständig ist, genau an dieser Frage gearbeitet wird, weil die Menschen sich natürlich langfristig binden, wenn sie sich an Fernwärme anschließen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir da eine stärkere Transparenz haben, als das bisher der Fall ist.
Zu Gast heute im ARD-Interview der Woche Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD. Ich komme zu einem weiteren Co-Interview, wenn man so will. Die folgende Frage hat mir Wolfgang Schubert-Raab mitgegeben. Er ist Bauunternehmer aus Oberfranken und seit vergangenem Jahr Präsident des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes.
Ja, wir haben momentan einen Sack voll Probleme im Bauwesen, angefangen beim Wohnungsbau mit grottig schlechten Zahlen, die sich nicht erholen wollen. Die Mieter stehen im Endeffekt da, haben keinen Wohnraum, wir haben keine Aufträge. Die Zinsen sind nach wie vor sehr hoch. Auch die Förderprogramme wurden auf 3% Verzinsung angehoben. Insofern findet eine Förderung nicht statt. Und da stelle ich mir die Frage, außer der Sonderafa, die wir jetzt die letzten Monate Gott sei Dank bekommen haben, tut sich da noch was? Kommt noch was? Ich höre nichts vom Bauministerium. Oder warten wir auf die nächste Legislaturperiode?
Ja, ich bin ja auch im regelmäßigen Austausch mit Herrn Schubert-Raab und auch anderen Vertretern des Baubereiches. Zum einen muss man darauf hinweisen, dass im letzten Jahr so viel gebaut wurde wie im Jahr zuvor. Und das ist deutlich mehr als Verbandsvertreter, wie Herr Schubert-Raab vorausgesagt haben. Er hat angesprochen, eine Sonderförderung, das ist die AFA, die wir über das Wachstumschancengesetz reinbekommen haben. Das war ein Vorschlag von mir aus dem Bauministerium und der führt jetzt zu einer deutlichen Belebung. Er hat leider nicht darauf hingewiesen, dass wir jetzt die größte Summe ever für den sozialen Wohnungsbau investieren und das hat zu einer deutlichen Stabilisierung auch der Baunachfrage geführt. Mir berichten viele, dass sie von frei finanziert und sehr hochpreisigen Wohnungen umplanen in bezahlbare Sozialwohnungen. Das ist ein durchaus gewünschter Effekt. Wir haben gerade vor 3 Wochen die neue Wohngemeinnützigkeit über die Abgabenordnung wieder eingeführt. Und in dieser Woche hat der Haushaltsausschuss ein weiteres großes, schweres Programm freigegeben für den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment, was jetzt im Herbst an den Start gehen wird. Und das sind zum einen die Fragen der staatlichen Förderung. Das andere ist, dass der frei finanzierte Wohnungsbau so heißt, weil er frei finanziert ist. Und der muss wieder rentabel werden, dadurch, dass wir zum Beispiel mit dem Gebäudetyp E unnötige Vorschriften senken, indem wir verzichtet haben auf die Erhöhung der Energieniveaus auf EH40, was ja im Koalitionsvertrag eigentlich vorgesehen war, ab 01.01.2025, indem wir ganz stark auch auf Digitalisierung setzen, um das Ganze deutlich voranzubringen und natürlich, indem wir die Branche dabei unterstützen, produktiver zu werden. Da stecken wir jetzt sehr viel Geld des Bundes auch in Bauforschung, damit wir zum einen die Dekarbonisierung vorantreiben können, aber natürlich auch die Produktivität der Bauwirtschaft erhöhen.
Ich bleibe noch mal beim Thema Geld und den Förderprogrammen der Politik. Die CSU-Wohnungsbaupolitikerin Emmy Zeuner, die hat mir gesagt, sie vermisst vor allem Impulse für die Unterstützung junger Familien.
Von der Wiege bis zur Bahre, gutes Leben in Deutschland möglich machen. Das zu unterstützen ist ja auch die Aufgabe von Politik. Und wenn man sich dann eben ein Leben anschaut, dann gehört da auch die Gründung einer Familie dazu und damit automatisch die Frage, wo wohne ich? Und kann ich mir Wohneigentum eigentlich noch als Familie leisten? Und deswegen würde ich die Bauministerin fragen, ja, was tun Sie denn, um Familien wirklich zu unterstützen? Wir hatten das Baukindergeld in der letzten Legislatur und ich vermisse diese ernsthafte Anstrengung, für die jungen Leute und die Familien in die Bütt zu gehen, dass sie sich unter den veränderten Rahmenbedingungen auch tatsächlich Wohneigentum leisten können.
Ja, veränderte Rahmenbedingungen, Sie haben sie schon angesprochen, aber ist das Thema Wohneigentum, ich sage es mal, bei Sozialdemokraten weniger gut aufgehoben als bei Christdemokraten?
Das ist natürlich Quatsch. Ich kenne unglaublich viele Sozialdemokraten, die sehr, sehr lange und hart dafür arbeiten, dass sie sich eine Eigentumswohnung oder ein Haus für ihre Familie leisten können. Und das ist auch immer meine Erfahrung, wenn ich mit jungen Menschen spreche und frage, wie wollt ihr denn mal wohnen? Da sagen ganz, ganz viele, natürlich besonders auch in Brandenburg, dass ein Einfamilienhaus schon das ist, was sie sich erstmal vorstellen. Und das Baukindergeld war ja so ein bisschen putzig konstruiert. Man hat das Geld erst gekriegt, wenn man eingezogen ist. Aus unserer Analyse heraus ist das größte Problem allerdings nicht, dass man sich am Ende noch mal eine schöne Einbauküche leistet, sondern dass man am Anfang die Finanzierung nicht zusammenkriegt. Das ist ja jetzt gerade das Problem gewesen, auch aufgrund der gestiegenen Bauzinsen. Und deswegen haben wir das Programm Wohneigentum für Familien gestartet, erstmal im Neubaubereich, und werden es jetzt im Sommer ausweiten, sodass auch junge Familien sich alte Häuser kaufen können, weil das natürlich noch mal ein zusätzliches Marktsegment erschließt, weil die dann natürlich häufig preiswerter sind als ein neu gebautes Haus. Und weil natürlich gerade in Innenstädten es nicht wahrscheinlich ist, dass man ein freistehendes Einfamilienhaus erwirbt, haben wir schon seit 2022 eine Genossenschaftsförderung, sodass mehrere Familien zusammen sich ein Wohnprojekt schaffen können, indem sie zum Beispiel eine neue Genossenschaft gründen.
Sie haben ja immer davor gewarnt zu sagen, also man muss einfach nur staatliches Geld nehmen und dann wird automatisch mehr gebaut. Vieles davon geht auch womöglich in höhere Preise. Jetzt, wie wäre es denn mit einem Zinsverbilligungsprogramm, wie es einige aus der Branche fordern?
Das gibt es ja. Also gerade das beschriebene Programm zur Wohneigentumsbildung von Familien ist ja ein Zinsreduktionsprogramm. Und das Programm klimafreundlicher Neubau ist es auch. Und das, was wir jetzt starten werden für den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment, funktioniert auch über Zinsverbilligung. Das, was die Branche will, ist, dass wir eine generelle Zinsabsenkung für alles und jedes machen. Und das ist natürlich unglaublich teuer auf der einen Seite, würde aber natürlich auch die Zinspolitik ein bisschen konterkarieren, wenn man weiß, welchen hohen Anteil Bauinvestitionen an den Gesamtinvestitionen in Deutschland haben.
Jetzt ist klar, Politik ist kein Wünsch dir was, so nach dem Motto, gerade in diesen Zeiten Klammerkassen. Wie bewerten Sie denn eigentlich die aktuelle Haushaltsdiskussion? Es scheint jetzt, sagen wir es mal ganz allgemein und vielleicht ein bisschen überspitzt, da sind auf der einen Seite die Schuldenmacher von SPD und Grünen und auf der anderen Seite die Schuldenbremsen-Fetischisten von der FDP, die sich da unversöhnlich gegenüberstehen. Wie geht man da miteinander um?
Naja, das ist ja eine ein bisschen unterkomplexe Beschreibung des Problems. Ehrlich gesagt ist das ja ein bisschen Berufsbild adäquat, dass der Finanzminister auf die Schatulle aufpasst und alle Fachminister gute Gründe haben, in ihrem Bereich nochmal 1 bis 10 Milliarden zusätzlich ausgeben zu wollen. Meine Erfahrung ist, in Jahren, wo die Steuereinnahmen reichlich sprudeln, wo man sich also nur darüber streiten muss, wer jetzt wie viel mehr kriegt, sind Haushaltsaufstellungen natürlich ein bisschen freundlicher. Und in Jahren, wo es so knapp ist wie jetzt, ist es natürlich schwieriger, gerade angesichts der zusätzlichen Herausforderungen, die Investitionen in den Klimawandel, die Dekarbonisierung, die Modernisierung unserer Volkswirtschaft, aber auch das Abräumen des unglaublichen Sanierungsstaus kostet natürlich erstmal. Deswegen ist es nicht einfach, den Haushalt dieses Jahr zusammenzukriegen. Aber natürlich müssen wir auch in den Regeln uns bewegen, die das Grundgesetz uns vorgibt.
Also es liegt nicht an der Ampel, sondern an den Umständen.
Ja, ehrlich gesagt, das Haushaltsvolumen wäre jetzt bei einer anderen Regierung ja auch kein anderes.
Ihre Prognose, die Ampel übersteht die Haushaltsberatungen im Bundestag?
Ich bin ein optimistischer Mensch.
Kommen wir zu einem ganz anderen Konfliktthema in der Koalition, dem Mieterschutz. Da vermisst Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund einige Zusagen aus dem Koalitionsvertrag.
Im Koalitionsvertrag sind mehrere mieterschützende Vorschriften vereinbart worden. Sehen Sie noch Möglichkeiten, das in dieser Legislaturperiode hinzubekommen? Insbesondere interessiert uns, wie man verhindern kann, dass die Mieten weiter erhöht werden oder wenigstens nur noch moderat erhöht werden können.
Frau Geiwitz, das Mietrecht, dafür ist vorrangig natürlich der Justizminister zuständig, aber Sie dürften ja ein Interesse daran haben, dass hier was vorangeht.
Wie gesagt, das ist die Zuständigkeit des Kollegen Buschmann, der lange an einem Gesetzesvorschlag für die Mietpreisbremse gearbeitet hat. Wir sind jetzt im Austausch, dass es nicht nur lange währt, sondern auch gut wird. Und insofern habe ich da natürlich ein Auge drauf. Das ist ganz wichtig, weil Deutschland ist ein Mieterland und das geht nur, weil wir auch einen sehr hohen Mieterschutz bei uns haben.
Es gibt ein konkretes Stichwort, Kappungsgrenze, also die Begrenzung der Mieterhöhungen in bestehenden Wohnungen. Da gibt es auch eine Regelung oder ein Prinzip, das im Koalitionsvertrag steht. In angespannten Märkten werden wir die Kappungsgrenze auf 11% in 3 Jahren absenken. Kommt das noch?
Das ist die Verabredung des Koalitionsvertrages. Aber wie gesagt, Initiativrecht hierfür liegt bei Herrn Buschmann.
Und die FDP sagt, mit uns nicht mehr.
Wie gesagt, das ist die Verabredung des Koalitionsvertrages und der Koalitionsvertrag gilt für die Dauer der Legislaturperiode und die ist ja noch ein bisschen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Wir haben jetzt viel über die Aufgaben als Ministerin gesprochen. Ich würde auch gerne noch etwas von der Person Clara Geiwitz wissen, am besten mit kurzen, spontanen Antworten. Meinen Sie, dass das klappt?
Ich denke schon.
Also fangen wir mit was Schönem an. Urlaub, Süden oder Norden?
Im Sommer Norden, im Winter Süden.
Sie sind ein Kind des Ostens. Die Wiedervereinigung kam, als Sie 14 waren. War das Thema Ost-West bei Ihnen zu Hause ein Thema?
Ja, also mein Elternhaus steht in Sichtweite zur Berliner Mauer und zu Spandau. Und deswegen war sowohl die Grenze bei uns Teil des täglichen Erlebens, aber natürlich auch der ganze Wandel danach.
1990 sind Sie als Schülerin an eine Sportschule in Potsdam gewechselt. Was ist denn so Ihres? Fußball oder Joggen? Vielleicht Joggen mit dem Kanzler in Potsdam?
Nein, weder noch. Das war ein historischer Unfall, dass ich auf der Sportschule gelandet bin. Zu DDR-Zeiten durfte ja nur ein Bruchteil der jungen Menschen Abitur machen, also nur da, wo der Staat das befürwortet hatte. Ich hatte dann das Glück, in freier Entscheidung sagen zu können, ich will Abitur machen. Nur gab es kaum Plätze und deswegen hat man mich, relativ unsportliches Kind, ausgerechnet an die Sportschule gestopft. Aber das war durchaus interessanter.
Sie sind schon mit 16 in die SPD eingetreten. Warum? Was hat Sie damals motiviert?
Ja, das waren aufregende Zeiten. Wir hatten in Brandenburg die große Debatte um Manfred Stolpe und seine Rolle in der DDR. Das hat ja auch zu einem ganz hohen Zuspruch, damals absolute Mehrheit für die SPD geführt. Wir hatten die tolle Regine Hildebrand und in Potsdam gab es einen Oberbürgermeisterwahlkampf zwischen einem SPD-Kandidaten und einem der SED-PDS, wo im Wahlkampf dann rauskam, dass er bei der Stasi IM war. Und das alles hat natürlich mich stark politisiert und ich habe mich dann im Wahlkampf für die SPD engagiert. Und wenn man erstmal als junger Mensch da ist, dann schnappen die Parteien natürlich gerne zu und lassen einen nicht mehr los.
Sie haben 3 Kinder. Was möchten Sie vor allem Ihren Kindern mitgeben? Vielleicht auch, dass sie sich politisch engagieren?
Nö, das sollen die schon ganz alleine entscheiden. Ich versuche denen vor allen Dingen eine gute Mutter zu sein, sodass sie wissen, egal welchen Kummer sie haben, dass sie dann immer zu mir kommen können und dass wir eine Lösung finden.
Sie sind evangelisch, haben sich mal als fröhliche Christin bezeichnet. Was bedeutet der Glaube für Sie?
Also das ist ein wichtiger Teil dessen, was mir hilft, durchs Leben auch fröhlich und optimistisch zu gehen. Und ist für mich der Hinweis, dass es nicht nur die rationalen Sachen gibt, die man anfassen und schmecken und sehen und fühlen kann, sondern dass da auch noch was ist, was sich dem Verständnis des Menschen nur bedingt öffnet.
2019 war ein besonderes Jahr für Sie. Sie haben sich damals zusammen mit Olaf Scholz um den SPD-Vorsitz beworben, sind gescheitert. Und dann haben Sie bei den Landtagswahlen 2019 in Brandenburg auch noch Ihr Mandat verloren. Und das, nachdem Sie 3-mal direkt gewählt worden waren. Wie gehen Sie mit Niederlagen um?
Ja, also ich meine, 2019 war doppelt niederschmetternd. Insofern hatte ich, dann war ich wirklich froh, als ich die Weihnachtspause erreicht hatte in dem Jahr. Man muss solche Art von Krisen immer als Chance sehen. In der Situation, wo man drinsteckt und es gerade ziemlich wehtut, ist das meistens noch nicht spontan möglich. Aber das Leben hat es dann doch sehr, sehr gut mit mir gemeint. Und insofern sind solche Weggabelungen im Leben manchmal auch ganz gut, um einen Neuanfang und eine Neupositionierung zu machen.
Wenn Sie damals gewählt worden wären, zusammen mit Olaf Scholz, wer weiß, vielleicht wären Sie dann jetzt nicht Bauministerin, aber dann stünden Sie jetzt nach einem Ergebnis wie diesen 13,9% bei den Europawahlen in der Schusslinie. Trotzdem, Sie sind ja eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD. Was raten Sie Ihrer Partei zurzeit?
Also ganz wichtig ist, dass die Stärke, die die SPD erlangt hat, dadurch möglich war, dass wir nach dem für die Partei ja sehr anstrengenden Jahr 2019, dass wir sehen, dass Teamwork die Voraussetzung ist für Erfolg in der Politik und dass man sowohl Gewinne wie den Gewinn der Bundestagswahl als auch Niederlagen gemeinsam aufarbeiten muss. Und das machen wir jetzt natürlich auch mit diesem herben Ergebnis der Europawahlen und nehmen das als Mahnung, dass wir das, was wir eigentlich erreichen wollten, dass das noch nicht klar genug angekommen ist und dass wir vielleicht uns noch stärker als bisher fokussieren müssen auf die Themen, für die Sozialdemokratie steht, nämlich durch diese wirklich sehr schwierigen Zeiten, die vielen Menschen auch Sorgen bereiten, als Sicherungslinie dazustehen und zu sagen, es sind schwierige Zeiten. Wir können nicht wie manch populistische Partei einfach sagen, rückwärts in die Vergangenheit, dass das alles bleibt, wie es ist, sondern wir müssen den Wandel annehmen und ihn aber mit Sicherheit und mit Leitschnuren versehen, sodass alle Leute in der Lage sind, durch diese schwierigen Zeiten auch sicher zu kommen.
Jetzt haben Sie ja kaum eine Verschnaufpause. Im September schon stehen die Wahlen in Brandenburg an. Sie leben in der Stadt Potsdam. Das ist jetzt einer der wenigen Wahlbezirke, wo die AfD bei den Europawahlen nicht vorne lag. Aber trotzdem die Frage, wie nehmen Sie denn so die Stimmung bei den Menschen in Ihrer Heimat wahr? Und was muss geschehen, dass die Menschen ihr Kreuz dann doch wieder eben bei der SPD zum Beispiel machen?
Also ich glaube, dass die Europawahl für viele auch eher ein Denkzettel in Richtung Bundestagswahl war. Und in Brandenburg, das war auch bei den letzten Landtagswahlen so, geschieht eine Fokussierung auf die eigentliche Landespolitik immer erst kurz vor der Wahl. Das gibt immer dann erhebliche Änderungen bei den Umfrageverhalten, weil man sonst einfach den sehr stark überlagernden Bundestrend hat. Insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch. Dietmar Woidke ist der bekannteste und beliebteste Politiker Brandenburgs auf landespolitischer Ebene. Hat er große Erfolge, ich sage nur die Tesla-Ansiedlung, aber insgesamt steht das Land wirtschaftlich so stark da wie noch nie. Und ich glaube, wenn den Brandenburgern klar ist, es geht jetzt an diesem Sonntag nicht um die Bundestagswahlen, sondern es geht um die Frage, wer unser Land regiert, wer Brandenburg in die Zukunft führt, dann werden sich natürlich viele auch nochmal orientieren.
Viele SPD-Ministerpräsidenten auch in den letzten Jahren haben sich ja so ein bisschen fast schon distanziert von der Ampel, weil man das Gefühl hat, die Ampel schadet auch der SPD.
Also ganz klar ist, dass diese Ampel natürlich eine Koalition ist aus drei Parteien, die es nicht einfach hat, was die externen Faktoren anbelangt, die es sich aber intern auch nicht einfach macht. Und das ist jetzt auch halbwegs überraschungsfrei, weil drei Parteien miteinander koalieren, die normalerweise auf einer Party sich wahrscheinlich nicht in einer Ecke befinden würden. So, und das sieht man ja, Angela Merkel, die ja also eine legendäre Verhandlerin war, war ja bei dem Versuch, Jamaika zu verhandeln, auch krachend gescheitert. Und wir haben das jetzt geschafft, aber es ist natürlich im täglichen Doing alles andere als einfach und sieht auch nicht immer elegant aus und deswegen kann ich das schon gut verstehen.
Die SPD stand vor 4 Jahren in Umfragen in etwa so schlecht da wie zurzeit. Dann kam ein fulminanter Aufholprozess. Insofern, wenn Sie jetzt hypothetisch im Herbst 2025 nur einen Koalitionspartner bräuchten, wen hätten Sie lieber? Die Grünen oder die FDP? Oder gehen Sie vielleicht zurück zur Union?
Das ist eine Fangfrage, das sehen wir dann.
Können Sie sich denn die Union wieder vorstellen?
Also wichtig ist natürlich, dass alle demokratischen Parteien miteinander koalieren können. Und das muss auch so sein, weil die Zeiten sind unruhig. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch mit der Opposition gute Gespräche führt. Also ich war auch schon beim Arbeitskreis Bauen der Union. Ich pflege einen intensiven Austausch auch mit den Kollegen von der CSU, weil man sieht sich immer zweimal im Leben und in der deutschen Politik sieht man sich meistens 200 Mal im Leben. Insofern muss man erstmal für sich werben und dann gucken, welche Mehrheiten es gibt.
Herzlichen Dank. Zu Gast im ARD-Interview der Woche war heute die Bundesbauministerin und stellvertretende SPD-Vorsitzende Clara Geiwitz.